Ein herzliches norddeutsches Moin von eurem HMC-Turban-Podcast. Wir sind Kim
und Michael und wir freuen uns auf eine neue Folge, bei der wir Menschen zu ihren persönlichen Veränderungsgeschichten interviewen, egal ob in Deutschland, Österreich oder auch in der Schweiz.
Dabei beschäftigen uns Fragen wie: Was motiviert diese Menschen selbst bei größten Herausforderungen? Wie haben sie diese gemeistert? Wie sind sie damit umgegangen? Wie hat ihr Umfeld reagiert bei den Veränderungen? Und wie hat es ihr Leben verändert?
Bei den Interviews stoßen wir auf die unterschiedlichsten Themenfelder, denn Veränderung beschäftigt uns überall, egal ob in Unternehmen, Organisationen, Behörden, in der Wissenschaft oder auch als Privatperson.
Bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei einer neuen Folge mit dem HMC Turban. So, guten Morgen an alle ZuhörerInnen. Wir sind sehr früh unterwegs gewesen heute, um den lieben Klaus zu treffen. Wir sind am äußersten Rand für alle, die nicht Norddeutsche sind, von Deutschland. Also wenn ihr wisst, wo Flensburg liegt, noch ein bisschen weiter nordöstlich, so eine Halbinsel Holnis. Wir sehen ein sehr schönes kleines Restaurant und wenn ihr nachher die Fotos auch mal auf der Website sehen möchtet, seht ihr auch, was wir so gesehen haben hier rundherum. Also wirklich sehr hübsch. Ich möchte euch heute unseren Gast vorstellen. Das ist der Klaus Kuchen.
Hallo.
Der kommt aus Aachen. Das hört ihr vielleicht nachher auch ein bisschen ich möchte sagen Akzent, weil Dialekt ist es ja vielleicht gar nicht mehr, weil da gibt es bestimmt ein paar Dialektworte, die würden wir vielleicht gar nicht mehr verstehen.
Ja, ich auch nicht.
Aber du auch nicht.
Es ist der Akzent.
Es ist der Akzent. Ja. Sehr gut. Ich würde noch mal ganz kleine einleitende Sachen zu Klaus noch mal sagen, bevor wir nachher in die erste Frage starten. Klaus ist verheiratet, hat 5 Kinder, 2 leben aktuell in den USA, 1 in der Nähe von Köln und 2 hier bei dir in der Nähe von Flensburg. Klaus hat eine Ausbildung als Industriekaufmann im Pharmabereich gemacht. Und alles andere, was danach kam, was eigentlich super interessant ist, weswegen wir ihn auch gebeten haben, uns heute zu treffen hier, erzählt er nachher im weiteren Verlauf.
Ja, unsere erste Frage, unsere erste Standardfrage, die wir immer haben. Lieber Klaus, wo wärst du eigentlich heute jetzt gewesen, wenn wir nicht das Interview durchführen würden?
Ja, heute ist ja Montag, da wäre ich mit Sicherheit in meinem Büro und würde an meiner Coaching-Webseite arbeiten und auch an meinem Warum, Was und Wie das noch etwas besser vertiefen, damit nachher, wenn ich meine Leistungen anbiete, jeder weiß, was ich wirklich bieten kann. Und danach würde ich wahrscheinlich ein bisschen Tennis spielen, das wird das ja super schön, etwas kalt, aber trotzdem, das würde ich machen. Also genauso interessante Dinge wie jetzt hier bei diesem Podcast.
Schön, danke.
Dann kommen wir auch schon zur ersten untypischen Frage, also spezifisch für die Person. Dein Lebenslauf, den hattest du mir ja mal geschickt, ist ja wirklich geprägt von sehr, sehr vielen Veränderungen. Und viele der Stationen sind ja witzigerweise in Lateinamerika gewesen, was ja jetzt nicht so ganz alltäglich und typisch ist. Wie kam es, dass du über den Ozean gegangen bist, um da zu arbeiten?
Tja, das ist dadurch gekommen in erster Linie, weil ich schon viele Stationen in Deutschland absolviert hatte. Ich war im Marketingbereich, ich war im Verkaufsbereich, ich war bei Firmen in München, bei Firmen in Aachen und hatte schon eine gewisse Position erreicht, aber das hat mir einfach nicht gelangt. Ich wollte weiterkommen. Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen, insbesondere auch Führungsverantwortung übernehmen. Und da war ich der Meinung, dass ich das viel besser könnte, wenn ich im Ausland irgendwo eine gute Position angeboten bekommen würde. Und ich bin dann zurück zu meiner alten Firma von München nach Aachen gegangen, weil ich der Meinung war, da würde ich eine Chance bekommen. Und so war es in der Tat auch. Nach einem Jahr bot man mir an, nach Chile zu gehen, um dort einen altgedienten Geschäftsführer abzulösen, der zurück ins Headquarter ging. Und diese Chance habe ich dann auch wahrgenommen und bin nach Chile gegangen. Und auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, die Bürokratie in Deutschland, die ging mir schon ein bisschen, ich sage das mal so salopp, auf den Wecker. Aber ich habe dann auch gelernt, dass die Bürokratie gute Seiten hat. Vieles geht wegen der Bürokratie und einiges geht auch trotz der Bürokratie. Besonders hier in Deutschland. In anderen Ländern ist es nicht so, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
Dann würde mich nochmal interessieren, war von Anfang an der Plan Lateinamerika oder war erstmal Ausland allgemein in deinem?
Nein, Ausland allgemein. Okay. Ich wollte einfach raus, ich wollte in die weite große Welt. Das war was Neues für mich und damals habe ich immer gedacht, das Neue ist immer besser, was ja so gar nicht stimmt. Das Neue ist nur anders, nicht unbedingt besser. Und außerdem, heute im Nachhinein kann ich sagen, wenn man denkt, das Gras des Nachbarn ist viel grüner als das eigene und wenn man das immer denkt, dann muss man mal darauf schauen, ob der Rasen des Nachbarn kein Kunstrasen ist. Also, Bürokratie und eigenes Fortkommen haben mich dazu veranlasst, ins Ausland zu gehen oder ins Ausland gehen zu wollen. Ob das jetzt Lateinamerika oder das war mir in dem Sinne egal.
Ja, für mich, Klaus, kommt da so die nächste Frage in den Sinn. Du bist dann ja so in jungen Jahren dann ins Ausland gegangen, Lateinamerika. Magst du mal schildern, also was waren für dich so am Anfang die besonderen Herausforderungen, auch die besonderen kulturellen Herausforderungen? Das ist ja ein gigantischer Sprung, so stelle ich mir das vor, in eine ganz andere Welt dort auch eintauchen. Und wie hat sich das vielleicht so in ganz großen Blöcken im Zeitablauf geändert? Also hat sich da was verändert? Haben sich auch die kulturellen Herausforderungen geändert? Einfach mal, vielleicht magst du erzählen, wie das für dich war.
Ja, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, damals gab es ja noch nicht diese Onboarding-Programme. Da wurde man einfach gefragt, dann wurde gesagt, ja, ich mache das und dann wurde man dahin geschickt. Und in erster Linie hatte ich am Anfang mit der Kommunikation zu kämpfen, weil die Sprache, mit der Sprache kann man ja sehr vieles bewegen, aber wenn man nur schwarz und weiß denken oder sprechen kann, fehlt irgendetwas. Das heißt, das zwischen den Zeilen verstehen der Leute, das zwischen den Zeilen zu verstehen geben an die Leute, das hat mir sehr gefehlt. Und da ich ein äußerst kommunikativer Mensch bin, habe ich schon darunter gelitten. Auch wenn Telefonanrufe von Institutionen oder vom Gesundheitsministerium kamen, muss ich ganz ehrlich sagen, damals ist mir der Schweiß den Rücken runtergelaufen. Und das habe ich mit der Zeit allerdings in den Griff bekommen. Was mir am Anfang in jedem Land etwas Schwierigkeiten gemacht hatte, war, dass es unterschiedliche Regeln gibt, die aber nicht niedergeschrieben sind, sondern einfach gelebt werden. Und da muss man sich, die muss man herausfinden, die muss man durch die Mitarbeiter, die man dann im Land hat, die muss man dann versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und also für mich, Kommunikation war das Allerwichtigste. Und wenn man jetzt die Kommunikation in drei Bereiche unterteilt, in Worte, in materiell und in verhaltenstypische Dinge, dann kann ich sagen, bei den Worten muss man in Lateinamerika ganz sanft die Worte wählen, aber bestimmt. Das ist ganz wichtig. Die Wortwahl ist da entscheidend. Und dann muss man zum Beispiel auch sagen, nicht du musst, sondern versuch doch mal, ob das nicht besser klappt. Das sind ganz banale Dinge, die aber gerade in Lateinamerika wirklich sehr wichtig sind. Und, was auch wichtig ist, nicht nur auf Inhalte Wert legen, sondern auch auf die Form. Wie sage ich es meinem Kind? Das war wichtig. Materielle Dinge in der Kommunikation, das sieht man, wenn man eine Firmenautopolicy macht, da kann man wirklich sehr schnell erkennen, wer sehr materiell eingestellt ist und wer nicht. Und da muss man auch schon mal pragmatisch sein. Wenn man dann eine Grenze hat für 40.000 Dollar für einen Firmenwagen und einer kommt an und das Auto kostet letztendlich 41.000, da muss man eben ganz schnell entscheiden, macht man das oder soll der andere sich daran beteiligen. Und das andere ist das Verhalten. Im Grunde gibt es in Lateinamerika keine Diskussionskultur oder keine Konfliktkultur. Das heißt, die Mitarbeiter sind im Büro und die widersprechen dann nicht. Die gehen nachher einfach raus und wieder handeln. Okay. Und hier ist die Kunst wirklich, die Konflikte konstruktiv auszutragen. Und das war am Anfang sehr schwer für mich, weil ich auch gewohnt war zu sagen, hier geht's lang und so machen wir's. Danke, Ende. Aber das geht da einfach nicht. Denn eine direktive Führung ist oft besser als eine kooperative Führung, aber es muss eine Führung da sein. Das merken die Mitarbeiter ganz schnell, wenn man nicht führt. Und wo ich auch mit zu kämpfen hatte in Lateinamerika oder auch heute jetzt in Deutschland, sind die sogenannten Time Wasters. Auf jedes E-Mail wird dein Name gesetzt, wenn du der Chef bist. Das ist einfach eine Sicherheit für den Mitarbeiter, der sagt, der hat es ja gelesen. Und wenn er nicht antwortet, ist ja alles okay. Dann Meetings, stundenlange Meetings, die man auch in 30 Minuten hätte machen können. Und das war etwas, wo ich sehr zu kämpfen, da musste ich sehr mit kämpfen. Und dann noch eins, man sagt ja in Untersuchungen, dass in Lateinamerika die Leute sind, viel produktiver sind, weil sie ja auch 10 Stunden in der Firma sind. Aber die verwechseln dann Anwesenheit mit Produktivität. Mhm. Und da musste ich mit kämpfen und kämpfen, dass ich das den Leuten so sage, wie sie es auch verstehen möchten und nicht nur meinen Kommunikationsstil aufdrücke.
Ja, das war also für mich jetzt, Klaus, auch sehr spannend. Ich habe so 3-4 verschiedene Themen rausgehört, aber ich möchte mich mal auf ein Thema konzentrieren. Du hast darüber gesprochen, dass dort Regeln sozusagen gelebt worden, die waren aber nirgendwo aufgeschrieben. Und dann habe ich rausgehört, ja, was ich natürlich schon ein bisschen weiß, ne, aber auch nochmal rausgehört, du bist ja auch in verschiedenen Ländern in Lateinamerika gewesen. Magst du nochmal sagen, also dieses Regeln waren da, die nirgendwo aufgeschrieben waren, wie du das erlebt hast? Hast vielleicht auch ein Beispiel dafür? Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen, das eine in Chile, das andere in Mexiko. Vielleicht mal was dir da so in den Sinn kommt.
Ja, da gab es schon Konfrontationen, besonders am Anfang in jedem Land. Also ich bin zuerst in Chile gewesen, für 6 Jahre, dann 8 Jahre in Kolumbien. Zwischendurch habe ich von Kolumbien auch noch in Venezuela eine Firma aufgemacht. Nach 8 Jahren Kolumbien dann 7 Jahre in Mexiko und von Mexiko dann nach Ecuador für 5 Jahre und dann wieder zurück nach Mexiko, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ja, es gibt diese ungeschriebenen Regeln und ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich jemanden anrufe, dann frage ich nicht zuerst, wie geht's deiner Oma, wie geht's deinem Hund, sondern ich komme direkt zur Sache. Das ist aber in diesen Ländern nicht so gern gesehen. Man muss sich im Grunde warm laufen mit dem anderen. Und ich bin aber kein Smalltalker in dem Sinne. Und dann habe ich den Mitarbeitern auch gesagt, ich bin Deutscher, ich verlange nicht, dass ihr wie die Deutschen denkt oder wie die Deutschen handelt, aber verlangt bitte auch nicht von mir, dass ich wie ein Kolumbianer oder wie ein Latino oder wie ein Mexikaner denke oder handeln. Ich glaube, eine gute Mischung ist 50% von euch, 50% von mir. Und dann muss ich auch dazu sagen, das Mutterhaus hat mich hierher geschickt, um mit euch das Beste aus der Firma zu machen. Lass uns das gemeinsam machen. Wenn es der Firma gut geht, dann geht es euch gut und mir auch. Das habe ich versucht, so zu lösen.
Jetzt haben wir ja ein bisschen über die kulturellen Herausforderungen gesprochen, was mich jetzt super interessieren würde. Was hat dir denn, wir sprechen ja jetzt über viele verschiedene Länder, aber ganz allgemein, was hat dir denn besonders gut gefallen?
Also die Herzlichkeit der Menschen, das ist schon besonders hervorzuheben. Auch die Lockerheit, wobei die Lockerheit auch manchmal ein bisschen in Oberflächlichkeit ausartete. Die Freundlichkeit gegenüber Deutschen. Deutsch, das Wort Deutsch ist in fast allen diesen Ländern ein Qualitätsbegriff. Die Sympathie, die einem entgegengebracht wurde. Die malerischen Landschaften in Kolumbien, in Chile, in Mexiko, Ecuador, einmalig. Dann gibt es hervorragende Restaurants da, die auch affordable, also die man auch bezahlen kann, zumindest die Expats. Das ist auch ganz toll. Und auch die in vielen Bereichen anzutreffende hohe Professionalität der Leute. Und auch die Bereitschaft, abends länger zu bleiben oder am Wochenende zu arbeiten. Aber dann wurde eben auch der Firmenkindergarten offen gehalten samstags. Da wurde auch sonntags dann in der Firma gegessen, auf Kosten der Firma. Das heißt also ein Geben und Nehmen. Und da waren die Leute relativ schnell bereit, da mitzugehen. Und dann muss ich auch etwas sagen, das klingt vielleicht ein bisschen eitel, aber wenn man als Geschäftsführer für eine multinationale Firma im Ausland ist, hat man auch ein gewisses Standing. Bei den Leuten, bei der Regierung, beim Botschafter, da werden sie zu Empfängen eingeladen, wo sie jede Menge interessante Leute kennenlernen. Naja, wird es ein bisschen langweiliger, weil man sie ja alle kennt. Das ist ja in sich ein, ich möchte nicht sagen Inzucht, aber es ist schon ein bisschen
ein Club.
Ja, ein Club, das ist viel netter ausgedrückt. Und man trifft Leute, die hätte ich ja sonst nie getroffen. Obwohl ich das heute im Nachhinein anders bewerte. Ich habe zum Beispiel, da wird mit dem Pinochet an einem Tisch gesessen. In Kolumbien hat man einen Gesundheitsminister, der kam aus der Guerilla. Mhm. Und das sind Dinge, die man nie vergisst, obwohl ich sie heute aus einer anderen Sicht bewerte. Mhm. Damals war ich wirklich beeindruckt. Heute muss ich sagen, sehe ich die Dinge etwas anders. Mhm. Also das hat mir besonders gut gefallen da in diesen Ländern.
Ja, ich würde gerne mal noch auf dieses Thema, was ist vielleicht ähnlich in Ländern, was ist unterschiedlich, konkret aus der Businessbrille nochmal kommen. Du hast ja sozusagen, wie du schon im Interview jetzt im Podcast eben gesagt hast, bist von der Muttergesellschaft dahin geschickt worden, hast auch die Erfahrung aus Deutschland und wenn du das vergleichst mit deiner Erfahrung in Lateinamerika, was ist vielleicht sehr ähnlich oder gleich und wo gibt es große oder deutliche Unterschiede?
Also mit den Unterschieden können wir gerne mal anfangen. Andere Länder, andere Werte. Und da nehme ich nur ein Beispiel raus, die Pünktlichkeit. In Lateinamerika 9 Uhr ist nicht 9 Uhr, ist auch nicht 5 vor 9, ist Viertel nach 9, ist 20 nach 9. Dann werden immer Erklärungen, es war so viel Verkehr, es war zu voll auf der Straße. Aber dann muss man eben nur früher losfahren, als Beispiel. Und dann, klar, die Mitarbeiter zählen überall und sollten auch überall zählen als wirkliches Rückgrat der Firma. Aber was gleich ist, ist, man sollte, überall muss man Werte definieren. Transparenz, Offenheit, Integrität, solche Dinge zählen überall, in Deutschland als auch da. Und dann muss man auch als Führungskraft, sollte man Prinzipien haben, Prioritäten setzen. Das muss überall passieren, sonst. Und nie mehr versprechen, als man halten kann. In Lateinamerika würde ich oft sagen, manchmal ist es besser, I can, than IQ. Das ist nicht von mir, das ist vom Albert Einstein, aber das passt da. Ja. Viele Leute machen dann eben ihr fehlendes Wissen oder gleichen das aus durch wirklich Engagement, Motivation und dann kommt automatisch auch das Wissen dazu. Vertrauen ist unheimlich wichtig. In Lateinamerika muss der Mitarbeiter merken, dass er nicht alleingestellt ist, dass man mit ihm ist, bis in die Familie herein. Und ich meine, man muss offen sein, transparent. Auch mit den Mitarbeitern, die unter Umständen in einem Change die Firma verlassen müssen. Das ist hart für die, aber man muss ihnen erklären, warum. Und ich glaube, das hat jeder Mitarbeiter verdient. Aber auch in Deutschland, also reinen Wein einzuschenken. Dass man nicht A sagt und B meint, das geht nicht. Und auch in Lateinamerika, der One-Size-Fits-All-Approach, der funktioniert nicht. Funktioniert nirgendwo, würde ich sagen. Und dann, ich glaube, das zählt auch für beide, man hat viele Krisen und man muss mit der Krise, wie soll ich sagen, gut umgehen. Wenn man schlecht mit der Krise umgeht, ist es überall auf der Welt, führt das zum Fracasso.
Dieser finde ich ganz interessant mit dem Umgang mit der Umgang mit der Krise. Ist da aus deiner Sicht in Lateinamerika, gehen da die Menschen anders um als in Deutschland, wenn du das so für dich reflektierst?
Ja, ja und nein. Manchmal, wenn wirklich eine Krise ist und ich habe mehrere Krisen mitgemacht, dann sind die Mitarbeiter am Boden zerstört. Dann brauchen sie echt eine Motivation, da brauchen sie eine Vision, dass es besser geht und wie es besser geht, wie Veränderungen eben mit den Mitarbeitern gestaltet werden können. Man muss sie einfach wieder mitnehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Krise. Ich glaube auch, dass es dann unterschiedliche Führungsstile für unterschiedliche Situationen gibt. Und insgesamt in Lateinamerika sollte man schon mehr eine direktive Führung anbringen oder anwenden. Das heißt, es wird was entschieden, das wird gemacht und dann muss es auch nicht mehr diskutiert werden. Es ist weniger eine partizipative Führung. Partizipativ oder demokratische Führung wird oft in Lateinamerika oft als Schwäche des Führenden angesehen. Okay. Und dann denkt, auch wenn man verletzlich ist, dann denken die Leute, der ist hilflos. Das ist ein ganz schmaler Grat, wo man das verhindern muss. Dass man also sagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ich rückversichere mich, aber nicht dauernd sagt, ja, das weiß ich nicht, ist auch nicht so schlimm. Das wird ja heute so propagiert, dass die Verletzlichkeit ein ganz wesentliches Merkmal eines Führenden, einer guten Führungskraft ist. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also da sollte man schon bei den Führungsstilen situativ und dann auf die Region bezogen agieren.
Ja, für mich besteht dann nochmal eine weitere Frage. Da kommen jetzt poppen so verschiedene Fragen halt auch bei mir hoch, aber eine ganz wichtige, die mir da nochmal auf dem Herzen liegt, weil das, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich ist im Vergleich zu Deutschland, vermute ich jetzt, so was ich rausgehört habe. Du hast irgendwo so jetzt in deinen Schilderungen auch gesagt, eine Führungskraft geht dort auch in die Familien, also dieses mit den Familien auch zusammen sein, so verstehe ich, das ist dort ganz wichtig. Magst du da noch mal ein bisschen ausführlicher schildern, konkret, was das bedeutet?
Ja, das hat bedeutet, am Anfang habe ich sogar in der Firmenfußballelf mitgespielt, als Geschäftsführer. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht so üblich. Und dann haben wir auch Kurse für die Ehefrauen gemacht, dass die am Samstag irgendwelche Tipps bekommen, dass die in die Firma kommen können und sehen, wo ihr Mann arbeitet, welche Tätigkeit er macht. Wir haben einen offenen Tag für die Kinder gemacht, damit die auch sehen konnten, wie der Hustensaft, den sie einnehmen, produziert wird. Und dann war natürlich ein Highlight des Jahres immer die Weihnachtsfeier und mit vielen großen Geschenken. Und das war insbesondere für die Produktionsmitarbeiter sehr wichtig, weil die nicht so viel Geld hatten, sodass die Firmengeschenke die einzigen Geschenke für die Kinder waren. Und das war also wirklich ganz interessant zu sehen. Dann haben wir natürlich auch eine Messe lesen lassen, wenn bestimmte Feiertage in Mexiko sind. Da ist die ganze Firma in die Kirche gegangen und hat da gebeten. Das kann man ja hier nicht machen, glaube ich. Also die Frauen mit einbeziehen, die Kinder mit einbeziehen, sich selbst einbringen und auch auf dem Fußballplatz zu wissen, dass man nicht der Beste ist, obwohl man der Chef ist. Und dann die religiöse Verbundenheit zeigen, auch wenn man nicht unbedingt selbst so religiös ist. Das schätzen die Mitarbeiter wirklich sehr.
Im Lebenslauf, den du uns ja dankenswerterweise da mal vorgeschickt hast, damit wir schon mal ein bisschen stöbern können, habe ich verfolgen können, dass du dich auch stark kulturell oder sozial in Lateinamerika engagiert hast. Magst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist, was ihr da gemacht habt?
Ja, das ging alles vom Firmeninhaber aus. Der hat sich sehr stark engagiert. Der hat eine sehr innige Beziehung zu diesen Ländern, kennt auch die Not, hat riesige Investitionen dort getätigt und wir als Geschäftsführer waren immer aufgerufen, Projekte zu sehen, zu suchen, zu analysieren und dann, wenn wir meinen, es macht irgendwelchen Sinn, ins Headquarter zu schicken und wo dann untersucht worden ist, wie und in welcher Höhe das finanziert werden kann. So haben wir zum Beispiel in Kolumbien für eine ganze Region Medikamente kostenlos zur Verfügung gestellt, immer in Zusammenhang mit lokalen Kräften, also das heißt mit dem Gesundheitsamt und mit der lokalen Kirche, mit dem Bischof. Da war eine ganz tolle Sache. Einmal die erste Lieferung habe ich dann selbst hingebracht und dann durfte ich abends beim Bischof übernachten, also in seinem Haus übernachten. Und am nächsten Tag wurden wir dann 2 Stunden lang zum Flughafen gefahren, durch Guerilla-Gebiet und es ist nichts passiert. Wunderschön war das. Dann haben wir in Ecuador, hat die Firma zusammen mit anderen Organisationen, religiösen Organisationen, ein Krankenhaus gebaut oder bauen lassen. Mit einem, der Initiator war ein Ex-Fußball-Nationalspieler aus Ecuador. Und meine Aufgabe bestand dann immer darin, die Gelder zu beantragen, die Gelder dann auch zu verteilen und dafür zu sorgen, zumindest im letzten Fall, wo wir das Krankenhaus gebaut haben, auch dafür zu sorgen, dass die Baumaßnahmen durchgeführt wurden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, als dann das Hospital eingeweiht wurde, wie die Menschen so glücklich waren. Glückliche Menschen zu sehen, macht einen ja selbst glücklich. Und in leuchtende Kinderaugen zu sehen, wenn die dann zum ersten Mal in einem Hospital professionell behandelt werden, ist noch schöner. Also das hat mir so viel mitgegeben. Das war neben meiner beruflichen Tätigkeit ein Highlight in diesen Ländern.
Schön, danke.
Jetzt, wo du wieder in Deutschland lebst, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das vermisse ich echt? Also Musik oder Essen? Du hattest ja schon mal ein bisschen von den Restaurants erzählt.
Ja, also da gilt grundsätzlich, wenn man etwas nicht mehr hat, merkt man erst, wie schön es gewesen ist oder was es wert gewesen ist. Also das Wetter, die Sonne, das ist natürlich super da in allen Ländern. Und dann auch die gewisse Lockerheit, die die Leute an den Tag legen, obwohl sie manchmal sehr große Probleme haben. Dann die typischen Mahlzeiten, die man hier gar nicht nehmen kann, selbst wenn es hier die Restaurants gibt, mexikanisches Restaurant, aber da ist der Name das Einzige, was zu Mexiko passt dann, ne? Und sehr oft, was ich auch vermisse, dass wenn eine fehlende Professionalität da ist, dass die durch Liebenswürdigkeit ausgeglichen wird. Das vermisse ich wirklich sehr. Und die eine oder andere Freundschaft, die man da geschlossen hat, ja, das ist es.
Jetzt bist du ja auch schon wieder eine gewisse Zeit auch wieder in Deutschland. Wie war das für dich nach doch wirklich vielen Jahren ja auch in Lateinamerika wieder erstmal hier zurückzukommen?
Also ich muss sagen, da ich ja mit und von Veränderungen lebe, war die Veränderung zurückzukommen nach Deutschland für mich perfekt, ohne Probleme. Und wieder erwarten auch für meine Kinder, die jetzt bei uns leben, die in Mexiko bzw. in Ecuador geboren sind, gab es auch keine großen Probleme, weil die relativ schnell gesehen haben, wie frei sie sich hier bewegen können. Und für meine Frau, die Mexikanerin ist, auch wenig Probleme, weil eben das, was man hier hat, die Sicherheit, warum man sich so wohl fühlt, alles ausgleicht, was man in seinem Heimat oder was man in seinem Heimatland vermisst. Also das heißt, die Sicherheit ist das A und O für eine Familie mit noch jungen Kindern. Und deswegen gibt es im Grunde manchmal Krokodilstränen wegen des Wetters oder weil man nicht alles versteht. Aber im Großen und Ganzen fühlen wir uns hier sehr, sehr wohl.
Kannte deine Familie, kannten die Deutschland schon oder war das jetzt so ein für die ganz neu hierher zu kommen?
Also natürlich kannten die Deutschland. Also meine Frau war bestimmt 20 Mal mit mir in Deutschland. Ein, zweimal im Jahr sind wir immer nach Deutschland gefahren. Aber Urlaub zu machen in Deutschland ist was anderes, als in Deutschland zu leben. Aber das ging alles hervorragend. Sie hat alle Deutschprüfungen gemacht, die man hier machen muss, um irgendwelche Zertifikate oder Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das war alles kein Problem, weil man eben den Benefit gesehen hat. Ich fühle mich hier sicher. Ich kann mich hier frei bewegen. Und das konnte man da nicht, obwohl man in einer gated Community gewohnt hatte. Das konnte man da nicht. Und das ist hier ja. Das heißt, die Freiheit geht auch hier, es ist ein Klischee, aber geht über alles.
Magst du noch mal sagen, vielleicht weiß nicht jeder, was eine Gated Community, wie man sich das vorstellen muss. Kannst du das noch mal kurz
erklären?
Ja,
eine Gated Community ist im Grunde, wenn man irgendwo isoliert wohnt, sehr schön wohnt, wunderbar wohnt, ich würde immer sagen, in einem goldenen Käfig. Da kommt man nur rein, wenn man seinen Ausweis oben abgibt oder man wohnt dort. Und dann wird oben auch bei denjenigen, die einen empfangen, im Haus angerufen und sagt, da kommt der und der. Damit man weiß, wenn es unten klingelt, dass man das aufmachen kann. Und das ist zwar eine Sicherheit, aber es ist keine komplette Sicherheit. Ich muss auch sagen, hier in Deutschland gibt es keine komplette Sicherheit, aber man fühlt sich. Die gefühlte Sicherheit ist für mich hundertprozentig und für meine Frau vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste.
Jetzt haben wir viel über Lateinamerika gesprochen. Jetzt möchte ich mal ein neues Kapitel ein bisschen einleiten. Und zwar, wie sieht es heute bei dir aus? Was sind die Themen, die dich aktuell gerade beschäftigen?
Ja, beschäftigt. Ich habe jetzt gerade meine zweijährige Coaching-Ausbildung bei Advanced Studies in Verbindung mit der Universität Kiel absolviert, erfolgreich absolviert. Und darauf baue ich jetzt auf und werde neben meinen Coaching-Aktivitäten meinen Service als Speaker auf Kongressen oder bei Firmenveranstaltungen weiter anbieten, wo ich dann rede über Leadership, über Mindset, wie man Mitarbeiter gewinnt oder was Gründermentalität ist, also auch in dem Sinne, ein Unternehmer und kein Unterlasser zu sein, kein Besserwisser zu sein, aber ein Bessermacher. Das habe ich auch 10 Jahre lang in USA und Ecuador und Mexiko gemacht. Das macht mir sehr viel Freude. Und dann möchte ich als Unternehmensberater auch nach wie vor kleinere, mittelständische Familienunternehmen beraten, im Sinne von, wie kann ich meine Fachkompetenz und meine Erfahrung aus all den Jahren bei anderen nutzbar machen. Und was für mich ein ganz wichtiges Thema ist, die Fehlerkultur, dass man einfach sagt, Fehler vermeiden, aber zu akzeptieren. Da möchte ich mich jetzt auch noch mit beschäftigen. Also ich habe noch einige Projekte, die aber alles, die irgendetwas mit Coaching zu tun haben. Weil die Ausbildung habe ich deswegen gemacht, damit ich da noch ein paar Satelliten dranhängen kann und davon andere profitieren lassen möchte.
Ja, lieber Klaus, ich würde gerne an dieser Stelle, in diesem neuen Kapitel, wie Kim das halt sagt, auch mal auf das Thema Leadership eingehen, was dich da besonders interessiert, weil für mich das schon im Lebenslauf so war und das hat sich heute nochmal intensiviert, dieses Gefühl, du hast dich ja ganz viel mit Führung und Leadership auseinandersetzen müssen, auch ganz bewusst, weil du in Lateinamerika sozusagen gelandet bist und auch die Unterschiede kennengelernt hast. Ja, und heute gesehen, was mit all deinen Erfahrungen, was interessiert dich da besonders oder was hältst du für besonders wichtig vielleicht auch an diesem Thema?
Das ist eine einfache Frage, die braucht aber eine komplexe Antwort. Also zuerst mal Führung für mich unheimlich spannend. Aber auch anstrengend. Man kann sie mit links nicht managen. Man muss voll konzentriert sein. Weil immer Personen im Vordergrund stehen. Der führt oder die geführt werden. Und deswegen finde ich das so exciting, so aufregend. Was mich fasziniert ist, dass bei Führung oder bei Leadership lernt man ja nie aus. Man kann die alten Führungsstile heranziehen. Man kann die neuen, und es kommen immer wieder neue, wie sie auch immer heißen. Und man kann immer überall etwas herausnehmen. Und das fasziniert mich daran. Und ich arbeite gerade in meiner Führungsdenke an Thema Kongruenz, also die authentisch sein, Akzeptanz, eine gewisse Wertschätzung und die Empathie. Wie kann ich in den Kopf des anderen denken? Das ist ein spannendes Thema, was jeder Leader, was jeder Führer wirklich beherrschen sollte, damit er auch wirklich seine Leute effektiv oder effizient und gut führt. Okay. Oder bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern. Ich habe neue Mitarbeiter ab einem bestimmten Niveau natürlich immer wieder gefragt, was möchtest du oder wo möchtest du in 3, 5 Jahren sein. Ich weiß, dass das heute auch sehr kritisch gesehen wird. Aber ich habe immer die Mitarbeiter eingestellt, die ganz frisch gesagt haben, ich möchte deinen oder ihren Job haben. Weil ich möchte einfach, dass ich bin nicht der Beste. Aber ich habe versucht, dann die Besten einzustellen. Der Finanzleiter muss besser in Finanzen sein als ich. Der Verkaufsleiter muss besser sein im Verkaufen als ich. Und der Marketingleiter auch besser sein als ich. Produktionsleiter ist sowieso viel besser, weil das eine andere Geschichte ist. Und dann habe ich immer gedacht, diese Leute möchte ich um mich herum haben. Und dann muss ich auch weniger arbeiten, weil die ja selbst verantwortlich sind. Dann muss man die empowern, dann muss man denen also auch die Kompetenz zur Handlung geben und dann ist alles okay. Und ich habe dann immer auch gedacht, was noch dazu gehört bei Führungseigenschaften, strong on the matter, soft on the person. Also hart mit dem Thema und weich mit der Person. Und dann muss ich sagen, ich habe zwar nie ein Grow-or-Go-System gehabt, aber ich habe gesagt, wenn einer 10 Jahre lang Assistent ist, das ist nichts. Oder wenn einer 20 Jahre lang im gleichen Job ist, ist auch nichts. Da muss man leider sagen, such dir doch mal was anderes, wo es vielleicht noch interessanter für dich ist. Dass man also in einer gewissen Zeit auch immer einen gewissen Prozentsatz von Leuten einfach auswechselt, um neues Blut reinzuholen. Das ist so ein bisschen Jack-Welch-Methode. Ne? Wobei von vielen das nicht immer gerade positiv gesehen wird. Und dann war ich immer dafür, konstruktives Disagreement. Also das muss sein, wenn ich nur Ja-Sager in den Reihen habe, kann ich auch andere Leute einstellen, die sind viel billiger als nur die Ja-Sager. Und dann bin ich, das ist das Letzte, was ich zur Führung sagen wollte, ich bin stolz heute darauf zu sagen, dass insgesamt 12 meiner Direct Reports in der Zwischenzeit Geschäftsführer, entweder im gleichen Firmenverbund oder bei den Mitbewerbern als Geschäftsführer tätig sind. Und da kann ich sagen, ich glaube, da habe ich einiges oder nicht alles falsch gemacht in der Führung.
Ich glaube, das darfst du auch positiv sehen, dass du einiges richtig gemacht hast.
Ja, ja, ja.
So fing der Satz an.
Ja, ja, aber ich wollte dann wieder nicht. Ja.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt weitergehen und dich einmal fragen, wenn du auf dein Leben zurückschaust bis heute, gibt es bestimmte Situationen oder eine bestimmte Situation, wo du sagst, boah, mit dem Wissen, was ich heute habe, da würde ich mir den und den Rat geben?
Also, ja, es gibt nicht den einen. Es gibt viele kleinere, aber wenn man die zusammensetzt, dann wird was Großes draus. Also ich würde zum Beispiel sagen, immer raus aus der Komfortzone. Die Mitarbeiter herauskitzeln, aber man selbst auch rausgehen. Aber vermeiden, dass man in die Panikzone kommt. Da ist oft eine ganz dünne Linie. Und dann, was ich am Anfang nicht gemacht habe, eine gewisse Work-Life-Harmonie herstellen. Nicht, ich will nicht von Bilanz reden, von einer Harmonie. Früher war es viel zu sehr auf die Arbeit konzentriert und heute ist es mehr auf das Leben. Aber das ist auch ein Erfahrungszeitraum, glaube ich, den man machen muss, oder um zu sehen, wo ist wirklich die Harmonie gegeben, dass man toll arbeitet, aber auch in seinem Privatleben glücklich ist. Für mich hat die Trennung, die hat es im Grunde nie gegeben. Weil ich sehr gerne gearbeitet habe, dann habe ich gesagt, die Arbeit ist meine Familie und die Familie ist meine Arbeit. Und habe dann versucht, auch die Familie mit einzubeziehen. Ist schwer, aber man sollte das machen. Und dann, wenn wir nochmal bei Change Management sind oder bei Änderungen, mit den Änderungen schon beginnen, wenn es einem noch gut geht. Nicht, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das ist fatal. Und dann? Und ja, okay, das ist, glaube ich, auch für die Wertschätzung der Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Sich für nichts zu schade sein. Man muss den Pförtner oder den Warenhausmitarbeiter genauso behandeln wie seinen CFO. Alle sind wichtig im Unternehmen, alle haben ihr Sandkörnchen, tragen dazu bei, dass es erfolgreich ist. Und natürlich Kunden besuchen. Ohne Kunde. Der Kunde ist im Markt und der Markt ist draußen. Der ist nicht am Schreibtisch. Und dann noch, glaube ich, auch zu versuchen, dass man nicht hochmütig ist. Nicht hochmütig und auch sich nicht negativ über andere Leute oder sogar andere Kulturen zu äußern. Das ist ganz wichtig, wenn man sehr viel draußen ist.
Ja, Klaus, du hast jetzt schon eine ganze Menge eigentlich No-Gos und Tipps schon zwischendurch mal erzählt. Ich würde es einfach mal zusammenfassen und sagen, was sind deine No-Gos oder Top-Tipps basierend auf deinen Erfahrungen bisher bei Veränderungen?
Also ich glaube, bei Veränderungen, man muss Veränderungen, die man durchziehen möchte, da muss man einen Plan haben, da muss man Guidelines haben, da muss man erklären, warum will oder muss ich verändern. Ich muss die Leute mitnehmen, ich muss eine Vision den Leuten sagen. Wenn wir das so und so machen, dann kommen wir da und da hin. Dann geht es ja besser. Und auch muss ich immer ein Gefühl der Dringlichkeit, der Burning Platform, da den Leuten darstellen, damit man weiß, wenn ich weiter so auf dem hier stehen bleibe, kann ich vielleicht noch eine Zeit überleben, aber irgendwann wird es dann zu heiß. Und ohne Sense of Urgency, dass ich also merke, es ist wirklich dringend, gibt es keine nachhaltigen Veränderungen. Das ist meine Meinung.
Super, tausend Dank, lieber Klaus. Das war eine wirkliche Reise jetzt hier heute am Rande von Deutschland auf unserer kleinen Halbinsel. Tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war super spannend. Das hat auch wirklich viele, ich spreche da jetzt mal für Michael mit, viele Themen auch nochmal behandelt und angeschnitten, die wir ja auch im Change Management wirklich tagtäglich auch in den deutschen Unternehmen einfach auch merken und erleben. Und das war einfach nochmal wirklich klasse, das mal aus deiner Sicht zu hören, wie du das erlebt hast, in einem ganz anderen Teil der Welt auch.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich kann einfach nur sagen, das, was Kim gesagt hat, geht mir halt genauso. Und vielleicht ergänzend nochmal aus meiner Sicht, weil wir das ja auch mit dem Podcast für den Tourvan am Initiieren sind und mitten in der Umsetzung, ich nenne es immer Langfristprojekt, genau solche Menschen sozusagen an den Hörer oder ans Mikro besser gesagt zu bekommen, die einfach mal aus diesen ganzen Erfahrungen halt berichten. Und ich auch für mich ganz spannend, auch nochmal diese Aspekte aus Lateinamerika halt zu hören und wie das dich auch geprägt hat und was du jetzt heute sozusagen auch in deinem nächsten Abschnitt als Coach, was du da jetzt angehst, das verwertest positiv, um das auch dann anderen zu helfen dann, ne? Also vielen Dank nochmal.
Ja, ich fand es auch sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da kann ich nur sagen, das Interview ist immer so gut, wie die Fragen gut sind. Und da gebe ich das Kompliment gerne an euch zurück.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Vielen Dank.
So ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Besucht uns im Anschluss gerne auf unserer Website unter www.hmctourvan.de oder auf Instagram unter hmctourvan. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und kickt mal wieder in.